Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 19. Juni 2020. Hier stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und dafür sind wir zum Wochenausgang wieder früh aufgestanden, um euch um Punkt 7.07 Uhr mit dem ersten Podcast des Tages begrüßen zu können. Was ihr wissen müsst, das erfahrt ihr jetzt von uns, von meinem Kollegen Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und meinem Kollegen, dem Sportfan, Sportjournalisten und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen, Malte, und guten Morgen in die Runde. Bei uns gibt's heute wieder eine ganz bunte Themenmischung. Fußballfans, Leichtathletik-Anhänger kommen auf ihre Kosten, aber auch Tennisenthusiasten, Freunde des Boxsports, des Basketballs. Also, wir haben heute ganz viele Rubriken im Programm.
Und bei unserem Geburtstagskind und dem Blick auf den heutigen Tag in der Sportgeschichte erinnern wir noch einmal an absolute Legenden ihres Sports. Zwei Ikonen, von denen Christian Streich sicher das hier sagen würde.
Jahrhundertsportler. Vielleicht kann man dann bei so jemandem von sowas sprechen.
Das ist jetzt aber schon sehr kryptisch, möchte ich mal sagen, ne? Wie wir das jetzt angeteasert haben. Deshalb noch einmal etwas mehr Butter bei die Fische, wie wir in Norddeutschland sagen. Wir erklären euch gleich, warum es Ärger um die geplante deutsche Meisterschaft der Leichtathleten gibt.
Und wir verraten, was sich hinter dem Begriff Friendly Derby versteckt und wieso Pep Guardiola dieser Tage ein ziemlich gutes Vorbild für uns alle sein sollte.
Aber vorher gibt's wie immer freitags unsere Fragestunde an die Bundesliga.
5 Fragen an den Spieltag.
Traditionell die erste Frage natürlich, wer spielt denn gegen wen? Und das wird ein ziemlich voller Samstagnachmittag. 9 Spiele parallel, so verlangt es nämlich das Reglement der DFL für den 33. und 34. Spieltag. Auch in Zeiten von Corona, da gibt's keine Ausnahme und wir freuen uns auf eine hoffentlich atemlose Konferenz mit diesen Spielen.
Hoffenheim hofft auf Europa und empfängt Union Berlin. Düsseldorf spielt zu Hause um den Klassenerhalt gegen Augsburg. Hertha empfängt Leverkusen, die ja mit Macht in die Champions League wollen. Ich finde es auch irgendwie verdient hätten. Bremen braucht einen überlebenswichtigen Dreier in Mainz. Kommt da nichts raus, sind sie vermutlich weg. Wolfsburg spielt auf Schalke und Köln zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht.
Und Borussia Mönchengladbach könnte bei Absteiger Paderborn was fürs Punktekonto und für die Tordifferenz im Kampf um die Champions League tun. Meister Bayern empfängt Freiburg, die noch Punkte für den Kampf um die Europa League benötigen. Und RB Leipzig spielt gegen Borussia Dortmund und könnte mit einem Sieg nach Punkten mit dem BVB gleichziehen und nach Toren sie sogar überflügeln.
Macht Leverkusen den nächsten Schritt zum Bayer Triple? Echte Triple-Chancen sind im deutschen Fußball ja in den Bayern vorbehalten, oder?
Ja, eigentlich ja. Nur die können sich nämlich Stand jetzt berechtigte Hoffnung machen auf den Dreiklang Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League. Der Rest der Liga, der darf höchstens von, ich sag mal, individuellen Ersatztrippeln träumen, wie zum Beispiel Bayer Leverkusen aktuell. Die haben ja schon mal ein Vize-Triple gewonnen. In dieser Saison streben sie aber noch ein anderes Ersatztriple an, nämlich das aus Champions League-Platz, Pokalsieg und Europa-League-Triumph.
Zumindest den ersten der 3 Triple-Beine könnten sie bei Hertha BSC an diesem Wochenende so ein kleines bisschen näher kommen. Ein Sieg und sie blieben weiter einen Punkt vor den Gladbachern. Denn dass die in Paderborn patzen könnten, auf so einen verqueren Gedanken kämen nicht mal Attila Hildmann und auch nicht Xavier Naidoo.
Apropos Verschwörung, kommen wir mal zu Frage 3. Wer spielt denn an diesem Spieltag gegen Werder Bremen? Am 32. Spieltag, da lief ja eigentlich alles gegen Werder. Gegner Bayern, der es nicht mal unbedingt nötig hatte, vollen Elan zu zeigen und für den Sieg auch keine 11 Mann benötigte. Und dann auch noch die Dortmunder, die sich vom direkten Werder-Abstiegskampf kontrahenten Mainz auch nahezu wehrlos schlagen ließen. Und da witterte Werders Ex-Manager Willi Lemke doch schon ja, wirklich eine Verschwörung. Er sagt nämlich, das hat ein Geschmäckle gehabt. Denn der Mainzer Sieg, der erschwert Bremen die Situation aktuell, stand jetzt doch sehr. Alle gegen Werder, das ist die Frage. Was müsste denn an diesem Spieltag, Andreas, schieflaufen, dass es wieder so kommt, dass wieder alle gegen Werder sind?
Das ist ganz einfach. Sollte Werder jetzt in Mainz verlieren und Düsseldorf zeitgleich Augsburg schlagen, stünde der Bremer Abstieg schon an diesem Samstag gegen 17.20 Uhr fest.
Und eine weitere Frage an diesem Bundesligaspieltag, an Spieltag 33, ist, stellen die Bayern einen neuen Rekord auf?
Für den FC Bayern geht es in der Fußball-Bundesliga ja um nichts mehr, außer darum, den Rhythmus noch weiter hochzuhalten, nicht nachzulassen und nach der eingetüteten Meisterschaft auch noch den Pokal und die Champions League zu holen und darum, an eigenen Rekordmarken weiter zu schrauben.
Der Torrekord für die Gesamtsaison, das ist ja das, was die Münchner gerne noch holen wollten in dieser Saison. Dazu brauchen sie aber noch ein paar Tore. Und sollten sie gegen den SC Freiburg am Samstag gewinnen, dann hätten sie dazu auch noch eine All-Time-Siegesserie hingelegt. 15 Siege wettbewerbsübergreifend in Folge. Das hat selbst der Rekordmeister noch nie gefeiert. Und, kleiner Spoiler, von den letzten 33 Duellen gegen Freiburg, da verloren die Bayern nur eins. Sieht also statistisch schon mal ganz gut für sie aus. Und zu Hause haben sie auch noch nie verloren. Das bringt uns zur fünften und alles entscheidenden Frage. Wie gehen Sie aus, die Spiele vom Wochenende?
Oh, München, SC Freiburg. Das ist, also es kommt jetzt auch irgendwie so ein bisschen darauf an, ob man den Nils Petersen ins Stadion lässt. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Ordner, der sagt, hier auf der Akkreditierung, da fehlt jetzt gerade eine 5 oder irgend sowas. Sonst macht der ja schon wieder eine Kiste, oder? Was hältst du von diesem Spiel?
Ja, das ist eigentlich gar nicht schwer zu sagen, weil die Bayern einfach gut drauf sind. Die wollen was fürs Torverhältnis tun. Die Siegesserie ist das eine, der Rekord nach Toren aus der Saison 71-72. Der soll ja jetzt dran glauben für die Münchner. Also von daher denke ich mal, die wollen, haben sich noch Ziele gesetzt. Die wollen etwas schaffen und werden am Ende, aus meiner Sicht, mindestens 4-0 gewinnen. Ich poker mal sehr hoch.
Ich wollte gerade sagen, ja, klar, zu Hause vor eigenem Publikum, das muss doch, ne, sogar vorletzter Spieltag. Nein, also, 4-0 ist eine Menge Holz. Nach den letzten doch eher torarmen Spielen, wo sie wirklich nur so hoch gesprungen sind, wie sie springen mussten. Also, sie gewinnen das, aber sie gewinnen das 2-1, sag ich.
Okay, und bei Leipzig-Dortmund, das war ja ein ziemlich spannendes Hinspiel, das ist 3-3 ausgegangen damals und beide sind ja momentan auch nicht so souverän drauf. Vielleicht kann sich Dortmund ja gegen Leipzig ein bisschen mehr motivieren als gegen Mainz, auch weil es ja jetzt ziemlich viel Gegenwind gab. Vielleicht sind die Spieler da deutlich mehr gewillt, ein bisschen mehr als Alibi-Fußball hinzublättern. Es wäre zumindest nötig, damit sie Platz 2 verteidigen. Aber gegen Spitzenteams, denke ich, da sind die Spieler auch von alleine motiviert. Da brauchen sie auch keine mitreißende Motivationsrede von Lucien Favre, beziehungsweise auf so eine zu warten. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Ja, also ich würde sagen, da würde ich jetzt gerade sagen, aufgrund der Leistungen, die sie beide gezeigt haben und aufgrund dieses wirklichen Versagens, das ist bei Leipzig genauso wie bei Dortmund, wäre es fast so ein Unentschieden prädestiniert. Ich glaube aber schon, dass Leipzig die Nummer gewinnt. Ich glaube, bei Dortmund brennt danach so richtig der Baum. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wake-up-Call war, dieses Spiel gegen Mainz, oder ob die jetzt sozusagen mit einem ganz dünnen Arm agieren. Ich glaube, Leipzig gewinnt. Die gewinnen das knapp, die gewinnen das 3-2, aber sie gewinnen.
Ich glaube 2-1 für Dortmund. Na? Hoffenheim gegen Union. Ich sag mal, eine der beiden Mannschaften wird gewinnen. Da lege ich mich wirklich fest, denn die TSG, die spielte 2020 zu Hause noch nie Remis und Union auswärts auch noch nie unentschieden. Punkteteilung gibt's da nicht. Hoffenheim, die haben vielleicht so einen kleinen Lauf aktuell, wollen zumindest noch irgendwie Europa schaffen mit ihren 400 Trainern, die sie da aktuell auf der Bank interimsweise sitzen haben. Gewinnen sie 2-0.
Gehe ich mit. Das letzte Spiel war ja nun wirklich nicht so richtig schlecht. Da haben sie nach vorne wirklich sehr, sehr gut agiert. Und ich glaube, das wird ihnen auch gegen Union Berlin gelingen. Also mit den 2-0, das passt schon gut.
Remis wäre das, was mir jetzt bei Düsseldorf einfällt, wenn wir auf das Spiel gucken. 8 Stück gab es ja schon in den 13 Spielen, in denen Uwe Rösler als Trainer das Sagen hatte. Jetzt geht's gegen Augsburg. Da würde so ein Punkt der Fortuna allerdings nicht so viel nützen. Aber ich kann auch irgendwie nicht an Sieg glauben.
Da würde ich jetzt fast so ein bisschen sagen, die trägt das, die Ereignisse vom letzten Spieltag, jetzt vom 32., das trägt die so ein kleines bisschen. Die merken, dass sie es können, wenn sie in irgendeiner Art nochmal, also so eine zweite Luft zu bekommen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die das Ding irgendwie 2-1 gegen Augsburg gewinnen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es ein Unentschieden ist.
Augsburg ist in Düsseldorf übrigens traditionell stark, hat beide bisherigen Duelle in Düsseldorf gewonnen. Ich sage aber, es geht wieder 1-1 aus. Wo es kein Remis geben wird, das ist beim Spiel Hertha gegen Leverkusen, denn Herthas Heimbilanz ist gegen Bayern noch schlechter als gegen Bayern und deshalb sage ich am Ende ganz kurz und schmerzlos 2-0 für Leverkusen.
Bruno-Effekt ist irgendwie schon weg, glaube ich, ne? Also das hat ja. Jetzt mal, das war mal
will ganz, er nicht gerne hören, aber nee, ich glaube ja.
Nee, aber das war mal ganz nett und das war auch mal ganz schön, dass man da jetzt wieder so ein bisschen Ruhe reinbekommen hat, aber da ist Leverkusen jetzt, glaube ich, auch an dieser Stelle der falsche Gegner, um jetzt nochmal zu sagen, jetzt sorgen wir hier für den nächsten Überraschungskuh. Nee, Leverkusen macht das Ding. Die machen es knapp, 2-1, glaube ich, aber auch, ich denke, Leverkusen gewinnt.
Ein Sieg wird es auch für Gladbach beim Schlusslicht geben. Die Fohlen, die wollen in die Champions League und sich das sicherlich nicht mit dem Ausrutscher beim schon sicheren Absteiger Paderborn vermasseln. Kurz und schmerzlos 3-0 für Gladbach. Das gibt am letzten Spieltag ein heißes Fernduell um den vierten Platz.
Ja, das ist richtig. Das wird eine deutliche Nummer. 2-3-0, denke ich auch.
Über dem Duell Mainz gegen Werder, da schwebt nicht nur das Abstiegsgespenst, sondern auch ein kleiner Heimfluch. 11-mal gewann bei diesem Spiel bisher die jeweilige Gästemannschaft. Nur 4-mal das Heimteam. Spreche jetzt für Werder. Ich sag mal, komm, ein bisschen Abstiegskampfspannung wollen wir noch haben. Werder gewinnt 1-0.
Ich hatte mal eine Radiosendung zu Werder, also eine eigene Werder-Sendung. Ich durfte da teilweise eben Spiele übertragen oder hab da. Ich bin dem Verein relativ nah. Und sie werden mir auf die Ohren hauen, all meine Bremen-Freunde, die ich so habe. Aber ich hab ein bisschen die Angst, dass es am 33. Spieltag das schon war. Dass Mainz Cojones hat. Cojones bis zum Get-No und also da mal mindestens einen Punkt mitnimmt. Ich sage mal, weil ich sie so mag, die Bremer, sage ich jetzt mal, das gibt ein 2-2, aber es wird eben nur ein 2-2.
Es gibt ja einiges, was vielleicht noch für Bremen sprechen könnte. Für Schalke und einen Sieg in dieser Saison, dass sie noch einen schaffen, spricht eigentlich nicht viel. Höchstens vielleicht die Bilanz, dass gegen Wolfsburg zu Hause immer irgendwas drin war zuletzt und die Schalker die letzten 9 Spiele nicht verloren haben. Aber Wolfsburg braucht Punkte für Europa, also für die Europa League. Und Schalke ist eben Schalke, deshalb denke ich, Wolfsburg gewinnt 2-1.
Die können doch eben machen, was sie wollen. Also selbst wenn sie mal ein gutes Fußballspiel machen, verlieren sie es im Endeffekt wieder. Die haben halt eben, du hast das gestern gesagt, hast du Scheiße am Schuh. Und das bleibt auch so. Klar, Wolfsburg gewinnt. Du hast gesagt 2-1. Gewinnt Wolfsburg 2-1. Ich gehe mit. 2-1.
Und dann gucken wir noch auf Köln gegen Frankfurt. Da sag ich mal, wird das Köpfchen entscheiden. Denn beides sind Teams, die Köpfchen haben, zumindest wenn sie Tore erzielen wollen. 15 Tore haben sie beide jeweils mit dem Kopf in dieser Saison schon erzielt. Und das ist Ligaspitze. Und ich sag mal, da geht's 15-15 nach Kopfballtouren in dieser Saison aus. In dem Spiel wird's 1-1 ausgehen.
Geht ja um 2-1 Frankfurt, da Silva. Der macht den Unterschied. Der ist im Moment, der trifft ja nach Belieben. Und wenn der einigermaßen gut eingesetzt wird, eine ganz starke erste Halbzeit gespielt, wie ich fand, gegen Schalke. Doch, ich glaube, Frankfurt gewinnt 2-1.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Stand jetzt aktuell.
Der Deutsche Leichtathletikverband will am 8. und 9. August in Braunschweig deutsche Meisterschaften austragen. Der Plan wurde von der Stadt Braunschweig mittlerweile auch genehmigt und die Wettkämpfe können dort ohne Zuschauer durchgeführt werden. ARD und ZDF werden auch live übertragen. Klingt erstmal alles gut.
Ja, aber trotzdem gibt's Kritik, heftige Proteste und auch Absagen prominenter Sportler. Christina Schwanitz zum Beispiel, die ehemalige Weltmeisterin im Kugelstoßen, die will gar nicht erst teilnehmen. Die ließ über ihren Trainer ausrichten, dass sie schon 14 Mal Meisterin war und keinen Wert auf einen 15. Titel vor leeren Rängen habe. Puh, gut gebrüllt, Löwe. Auch Diskus-Olympiasieger Christoph Harting bereitet sich lieber auf Olympia im nächsten Jahr vor. Für eine deutsche Meisterschaft sehe er keinen Grund, diese doch so wichtige Vorbereitung in einem Jahr zu unterbrechen.
Hm. Boah. Tja, Schwanes und Harting, die dürften starten, wollen aber nicht. Es gibt aber auch andere Athletinnen und Athleten, die wollen starten, dürfen aber nicht. Denn Stand jetzt sind nicht nur Zuschauer nicht zugelassen, sondern auch alle Laufwettbewerbe ab 1500 Metern aufwärts dürfen nicht ausgetragen werden. Da wird es einfach zu enges Gerangel auf der Bahn geben, erwartet man zum Beispiel, oder zumindest.
Ja, und das verstoße gegen die Auflagen übrigens auch des Landes Niedersachsen. Auf Basis der dort geltenden aktuellen Bestimmungen hat der Leichtathletikverband ein Hygienekonzept aufgestellt. Na klar, muss so sein. Und um die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen den Athleten einhalten zu können, habe man nur Laufwettbewerbe bis 800 Meter ins Programm aufgenommen. Der Grund ist, die Läuferinnen und Läufer laufen dort auf getrennten Bahnen. Macht Sinn. Aber macht das wirklich Sinn? Ich weiß es nicht.
Es verärgert auf jeden Fall alle die, die chancenreich in die Mittel- und Langstreckenrennen gehen würden. Wie zum Beispiel Gesa Felicitas Krause. Der hat über 3000 Meter Hindernis ja schon diverse Medaillen bei WM und EM gewonnen. Wäre Stand jetzt zum Zuschauen verdammt. Und deshalb machte sie ihrem Ärger sowohl bei Instagram als auch bei den Kollegen vom SWR vor einiger Zeit Luft. Sie habe sich sehr geärgert.
Weil man sich doch so ein bisschen ausgeschlossen fühlt. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man Laufdisziplinen ausschließen muss. Es wird schon seit einer geraumen Zeit wieder Fußball gespielt. Da stehen 22 Mann auf dem Platz. Ich weiß, dass im Fußballbereich mehr Geld zur Verfügung ist, um diverse Tests zu machen. Aber den Laufbereich komplett auszuschließen, finde ich einfach nicht passend. Leichtathletik ist Laufen, Springen, Werfen. Und Laufen nimmt da einen großen Part ein.
Auch weitere Top-Läuferinnen und Läufer wie zum Beispiel Constanze Klosterhalfen, die WM-Dritte von 2019 über 5000 Meter, können die Entscheidungen dort nicht nachvollziehen. Selbst Athleten aus den Wurfdisziplinen springen den Läufern bei. Genauso wie Langstrecken-Ikone Dieter Baumann. Der Olympiasieger von 1992 meldete sich jetzt in einem dpa-Interview zu Wort, warf dem DLV fehlenden Mut vor und machte folgenden Vorschlag, Malte, den ich gar nicht so schlecht finde.
Ja, erst die Läufer testen, dann in ein Hotel stecken und dann einfach laufen lassen. Schließlich würden ja ohnehin, so Baumann, nur maximal 15 Läufer an den Start gehen. Das sei doch ein recht übersichtliches Feld. Und sollte es am Geld scheitern, dann wäre er für das 5000 Meter Feld bereit, die Kosten für den Corona-Test aus eigener Tasche zu bezahlen.
Nur, das ist ja aller Ehren wert. Ich habe keine Übersicht, was das Ganze kosten könnte, aber alleine der Vorschlag, die Idee, das Ganze wirklich weiter zu spinnen und dann zu sagen, wenn es wirklich an der Kohle scheitert, dann bin ich derjenige, der es zahlt. Chapeau, mein Lieber. Der DLV beruft sich aber auf die Vorgaben der Behörden. Die ließen einfach nicht mehr zu, sagen sie. Und das kann ich auch verstehen, denn eingereicht ist eingereicht. Das wird dann immer sehr, sehr knifflig. Auch ohne finanzielle Zuschüsse von Baumann. Stand jetzt besteht immer noch die leise Hoffnung, dass Anfang August dann auch die Mittel- und die Langstreckenrennen im Programm der Deutschen Meisterschaft aufgenommen werden könnten. Der Verband teilte mit, dass er natürlich die aktuelle Lage verfolge und sollten Lockerungen möglich sein, würde man die Rennen natürlich dann ja auch noch mit einplanen. Auf Instagram schrieb Krause bereits, dass sie weiter hoffe.
Und die Vorbereitungen für die Läuferinnen und Läufer werden durch diese Unsicherheiten natürlich nicht gerade erleichtert, aber da müssen Krause und Co. wohl durch. Für sie geht's ja auch letztlich um Einnahmen und auch um den eigenen Markt wird das unterstrich auch ihr Trainer Wolfgang Heinig im SWR. Der sagte nämlich das hier.
Gesa ist Profi und sie muss ja auch irgendwo ihr Geld verdienen.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Absolut top sind für uns die Premier League und stellvertretend herausgehoben Pep Guardiola beim Restart. Da setzten die beteiligten Teams nämlich ein Zeichen gegen Rassismus, ging gemeinsam vor dem Anpfiff auf die Knie und hinterher sprach Pep Guardiola bei Sky UK diese Worte.
We should send 1000 million messages for the black people. It's more than 4 centuries, 400 years to do what we have do for this kind of lovely people. So I'm embarrassed, I'm ashamed for the white people has done for the black people. So just where you were born in an other color of your skin, how the people can think is completely different than the other one. So all the gestures are good, are positive, but you have to do it with facts. And hopefully in the next I think it's not going to solve in a few days, but everything we can do to make conscious that is unacceptable in that period. And 21st century is still this happening, I think, not just in USA, in everywhere, all around the world.
Und ein Flop wäre, wenn die US Open im Tennis Ende August ohne ein davor geschaltetes Qualifikationsturnier ausgetragen werden sollten. Das findet zumindest Jannik Hanfmann, der deutsche Tennisprofi. Der kritisierte im Münchner Merkur entsprechende Pläne der Organisatoren. Hanfmann stellte zwar klar, dass der US-Verband die US Open unbedingt durchziehen solle, aber bemängelte, dass diese Entscheidung zu Lasten der Spieler jenseits der Plätze 128 gehen würden. Profis, die durch ihre Einnahmen Corona sowieso schon besser überstehen könnten, werden ein weiteres Mal bevorteilt. Auch zum Solidarfonds der ATP, mit der die Einnahmeausfälle der ATP-Profis ausgeglichen werden sollten, hat Hanfmann eine klare Meinung. Auch die sei für ihn ein Flop, denn er habe daraus gerade mal 3.800 Euro erhalten. Zitat, so eine Summe kann keine Monate ohne Turniere ausgleichen.
Geburtstagskind des Tages.
Er ist ein ganz großer, körperlich, aber auch sportlich, eine absolute Legende, einfach ein genialer Sportler und seit heute 42 Jahre jung. Happy Birthday, Dirk Nowitzki, zu seinen Ehren eine kleine Lobhudelei von SC Freiburg-Coach Christian Streich.
Unfassbar, also was er geleistet hat und auch mit der Haltung und mit den Dingen, sicherlich ein Jahrhundertsportler. Vielleicht kann man dann bei so jemandem von sowas sprechen.
Vielleicht? Nein, sogar ganz sicher. Jahrhundertsportler. Das wird ihm definitiv gerecht. Nowitzki hat in seiner Karriere alles erreicht. Über 57.000 Minuten hat Nowitzki in 21 NBA-Jahren auf die Platte gelegt. Alles für die Dallas Mavericks. Das ist einzigartig in der NBA-Geschichte, dass ein Spieler 21 Jahre für die gleiche Franchise auflief. 21 Jahre, in denen Dirk Nowitzki sich in den ewigen Bestenlisten der NBA weit nach oben gespielt hat, aber in denen er auch große Tiefen erlebte. Nach einem Aus der Mavs in der ersten Runde der Playoffs wurde er als No-Winsky verspottet. Nowitzki fiel in ein kleines Loch, arbeitete sich da aber wieder raus und 2011 folgte dann die Krönung.
Nowitzki und die Mavericks gewannen den NBA-Titel und er bekam jede Menge Anerkennung. Boxlegende Muhammad Ali, die schickte ihm einen Boxhandschuh, auf dem stand, du bist der Größte. Nowitzki antwortete mit einem signierten Basketball, auf dem er geschrieben hatte, du bist wirklich der Größte.
Das ist unfassbar, oder? Muhammad Ali schickt einen Boxhandschuh. Das musst du erstmal geschafft haben, dann bist du wirklich einer der Allergrößten im Sport. So sehr einfach, der Dirk Nowitzki, trotz seiner großen Erfolge ist er immer bescheiden geblieben. Als er 2008 bei Olympia in Peking die deutsche Fahne tragen durfte, das war ihm, diese Ehre war ihm quasi peinlich. Er wollte niemanden, vielleicht der mehr geleistet hatte, diese Ehre wegnehmen. Der Teamgedanke stand für ihn immer im Vordergrund und hat im Laufe seiner Karriere Gehaltseinbußen von insgesamt 194 Millionen Dollar in Kauf genommen, nur damit sein Team, die Mavericks, gute Spieler verpflichten konnten.
Einzigartig. Und auch wenn es ihm sicher peinlich wäre, wenn er das jetzt hört, es gibt in der deutschen Sportgeschichte nur wenige, die sich sportlich und menschlich mit ihm messen können. Bleib wie du bist. Happy Birthday, der Kulisse.
Heute in der Sportgeschichte.
Von einer Legende springen wir bei Stand jetzt zur nächsten. Von der Basketballlegende geht's zur Boxlegende, zu Max Schmeling. Der erlebte am 19. Juni 1936 deutscher Zeit, also spätabends des 18. Juni Ortszeit im Yankee Stadium in New York, eine Sternstunde. Er schlug den haushohen Favoriten Joe Louis, den Mann, der damals als unbezwingbar galt, nach K.O. in 12 Runden.
Und wir müssen erstmal mit einem kleinen, aber doch weit verbreiteten Irrglauben aufräumen. Dieser Fight gegen Louis 1936 war kein WM-Kampf. Es ging bei diesem Duell in New York erstmal in Anführungsstrichen nur um das Recht, den amtierenden Weltmeister James Braddock herausfordern zu dürfen. Aber das soll Schmelings Leistung selbstverständlich nicht schmälern.
Schmeling war bereits 31 Jahre alt, als er zu diesem Kampf angetreten war und er hatte schon vieles erlebt in seiner Karriere. 1930 war er durch die Disqualifikation seines Gegners Weltmeister geworden, hatte seinen Titel auch verteidigt, dann aber gegen Jack Sharkey den Titel wieder verloren. Schmeling hatte also viel Erfahrung und wusste, wie man sich auf große Fights vorbereitet.
So auch auf den gegen Lewis 1936. Schmeling, der brachte sich 4 Wochen lang nämlich in den USA in Topform nach diesem Grundsatz, den man auf Archivaufnahmen in einer ZDF-Doku über sein Leben hören kann.
Nichts ist schlimmer als übertrainiert sein. Da muss ich mich sehr vorsehen.
Ja, und darauf passte Schmeling auf. Er dosierte sein Training im Ring perfekt, verbrachte dazu aber ganz viel Zeit bei, naja, heute würde man sagen, einer Videoanalyse. Also er guckte sich alle verfügbaren Filmausschnitte von Kämpfen seiner Gegner an und entdeckte dabei dessen Achillesferse. Lewis ließ nämlich nach seinen Schlägen stets die linke Hand fallen. Und damit hat er natürlich eine super Möglichkeit zum Konter aufgetan.
Und das nutzte Schmeling auch aus. Er setzte schon früh im Kampf gute Treffer, blieb dann beharrlich dran und schlug seinen Gegner dann in der 12. Runde K.O. und gewann das Recht, den amtierenden Weltmeister Braddock herauszufordern. Der Kampf gegen den war dann auch schon terminiert, aber Braddock, der erschien nicht zum Wiegen. Er hatte nämlich längst geheim einen Vertrag mit Lewis über einen WM-Kampf unterschrieben, der deutlich lukrativer für ihn war, als ein Fight gegen den deutschen Schmeling gewesen wäre.
Ja, und dieser Vertrag erhielt eine Zusatzklausel. Braddock sollte auch im Fall einer Niederlage gegen Lewis 10 Jahre lang 10% Provision auf alle Einkünfte seines Gegners bekommen. Und da der seinen dann gegen Braddock gewonnenen Titel satte 25 Mal verteidigen konnte, kam da auch ein schönes Sümmchen zusammen. Schmeling durfte 1938 zwar nochmal gegen Lewis antreten, kassierte dort dann aber eine Niederlage durch technischen K.O. Seinem Ruf als deutsche Sportlegende tat das keinen Abbruch.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntag setzt der FC Liverpool in der Premier League seinen Weg zum ersehnten ersten Meistertitel seit 30 Jahren fort, nach 3-monatiger Corona-Pause und ausgerechnet mit dem Stadtderby gegen den FC Everton. Meister können die Klopp-Jungs in diesem Spiel noch nicht werden. Manchester City hatte ja am Mittwoch gegen Arsenal mit 3:0 gewonnen, hat Stand jetzt 18 Punkte Rückstand auf die Reds und damit stünde selbst im Falle eines Sieges des FC Liverpool gegen Everton die Meisterschaft rechnerisch eben noch nicht ganz fest.
Trotzdem gebührt dem Duell Everton gegen Liverpool am Sonntag besonderes Augenmerk. Klar, es ist ein Derby, eines mit langer Tradition, aber auch ein Derby, das etwas anders ist als die anderen Derbys auf dieser Fußballwelt, denn das Merseyside Derby wird auch als Friendly Derby bezeichnet und freundschaftliche Stimmung und Gefühle haben wohl die wenigsten Duelle von Lokalrivalen zu bieten, zumindest hierzulande nicht und auch nicht in anderen europäischen Ländern.
Und auch weltweit nicht. Natürlich ist auch das Derby zwischen Everton und Liverpool ein Prestigeduell, geht ja schließlich um die fußballerische Vorherrschaft in der Stadt. Man sagt immer so schön, der Verlierer traut sich am nächsten Tag nicht zum Bäcker. Aber natürlich war und ist auch rund um dieses Duell in den letzten 128 Jahren auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Geht ja auch nicht. Also nicht immer zumindest, aber zumindest immer öfter als zum Beispiel beim Derby zwischen Tottenham und Arsenal, nur um ein Beispiel aus England für ein erbittertes Derby zu nennen und von Zuständen wie bei River Plate gegen Boca Juniors. Da wollen wir jetzt gar nicht reden.
Denn anders als bei diesen Negativbeispielen aus Argentinien zum Beispiel, spielt Hass beim Duell zwischen den Toffees und den Reds überhaupt keine Rolle. Die Rivalität beider Fangruppen bleibt auf 90 Minuten beschränkt, in denen es dann auf dem Platz zwischen den beiden Teams auch mal ordentlich zur Sache gehen kann. Das dürfte dann aber auch daran liegen, dass beide Clubs eine gemeinsame Vergangenheit haben. Everton spielte bis 1892 in Anfield, ehe ihnen die Miete da erhöht wurde. Sie bauten dann 1,5 Kilometer ungefähr von der Anfield Road entfernt ihr eigenes Stadion, den Goodison Park.
Und der Ex-Vermieter, der gründete, damit sein Stadion dann auch bespielt wurde, einfach einen eigenen Club, den Liverpool FC. Und beide Clubs gehören also irgendwie auch zusammen.
Und in wohl jeder Liverpooler Familie gibt es sowohl Everton als auch LFC-Fans. Daher ähneln die Fanrivalitäten auch eher einem Geplänkel unter Brüdern, die sich gegenseitig zwar so ein kleines bisschen necken, wer denn die hübschere Freundin hat oder das dickere Auto, aber mehr ist es dann auch nicht.
Man liebt sich eben und deshalb schlägt man sich nicht. Aber wenn das Team des jeweils anderen gewinnt, dann lädt man sich trotzdem wahrscheinlich in der Folgewoche nicht unbedingt zum Essen ein. Also so viel Rivalität muss dann auch da beim Friendly Derby erlaubt sein. Aber trotz allem, auf den Rängen, da bleibt es eigentlich ruhig. Die Fangruppen beider Teams werden daher auch nicht streng von der Polizei getrennt.
Der Friede auf den Rängen überträgt sich allerdings nicht unbedingt auf den Platz, muss man sagen. Everton gegen Liverpool ist auch eine der Paarungen in der Premier League, in denen die Schiedsrichter am häufigsten auch mal eine rote Karte zücken müssen. Ob das auch diesmal wieder so sein wird, oder ist es auch auf dem Platz ein eher freundschaftliches Derby am Sonntagabend, wissen wir alle mehr.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Fußball satt, so viel können wir schon mal versprechen für das Wochenende, denn in Premier League, La Liga, Bundesliga und auch in der Serie A, da rollt der Ball. In Italien steigt man also nach dem Pokal unter der Woche jetzt auch mit der Liga wieder ein. Und Napoli, der frisch gebackene Pokalsieger, hat nach dem Coup gegen Juve im Finale um die Coppa erstmal bis Dienstag frei. Und das spannendste Spiel der Serie A am Wochenende, das dürfte dann Inter gegen Sampdoria am Sonntagabend sein.
In der BBL gehen die Playoffs weiter. Alba Berlin behält auch im Viertelfinal-Hinspiel die weiße Weste, hat Göttingen mit 93-68 aus der Halle in München gefegt.
Da steigen Samstag die Rückspiele und heute müssen die Bayern gegen Ludwigsburg ran und stehen nach der Hinspielniederlage mit einem Bein Stand jetzt vor dem Aus. Wollen sie ins Halbfinale am Sonntag kommen? Ja, da muss schon eine gewaltige Leistungssteigerung her.
Und auch die Turnerinnen und Turner gehen endlich mal wieder auf die Matte und auf ihre Sportgeräte. Am Sonntag steigt in Stuttgart das Turnteam-Battle zu sehen. Ab 19 Uhr im Livestream bei sportsdeutschland.tv mit nahezu allen deutschen Spitzenathleten.
Und Stand jetzt war es das von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr wieder auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr heute zum Wochenausklang im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid. Und das werden wir dann natürlich nach dem Wochenende auch am Montag früh wieder für euch tun.
So, und wisst ihr was? Kommt gut durch den Freitag und startet gut in ein hoffentlich schönes und sonnenverwöhntes Wochenende und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns dann gerne auch bewerten, ein paar Sterne geben und Stand jetzt freuen wir uns auch über eure Gedanken und Anregungen. Sagt's auch gerne weiter. Lasst klicken auf Stand jetzt und meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.